Gibt es eine Ideallinie zum Ziel?
Ja, das gibt es ganz bestimmt und die muss jeder individuell finden. I have a dream.
Ehemalige Konditori, vierfache Weltmeisterin, x-fache Schweizer Meisterin, über 100 Podestplätze, Sportmentorin, Personal Trainerin, Speakerin. Herzlich willkommen im Flow im Podcast. Unsere Vision, deine Inspiration, Ursula Bruhin. Mein Name ist Raphael Fessler und ich wirke als Therapeut, Mentor und Speaker. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht's dir, Ursula?
Gut, gut. Ich habe nicht gewusst, dass du extra Schnee für mich bestellst. Gestern war noch wunderbar heiß gewesen und jetzt kommt der Winter nochmal. Ist noch ein bisschen speziell.
Soll authentisch cool sein.
Ja,
zum heutigen
genau.
Thema. Gehört sicher dazu.
Mit Kulissen stimmt voll. Jetzt können wir loslassen.
Können wir loslegen. Wir lassen immer mit der gleichen Frage los. Und zwar, weißt du, was dein Vorname bedeutet?
Also Ursula. Und Urs ist der Bär, aber so Sachen schaue ich mir nicht so genau an. Das können andere dann ausdeutschen.
Genau, Ursus Bär, kleine Bärin, symbolisiert Stärke und Mut, oft in Verbindung mit der heiligen Ursula von Köln, die starke Frau. Gehst du in Resonanz mit dem Stärke, Mut?
Ja, stark ist immer gut. Es hilft bei vielen Sachen. Ist sicher eine gute Sache, ja.
Und bei dir? Zeigt sich das auch, hat sich das gezeigt bis jetzt im Leben?
Ja, gell, ich habe mich natürlich schon bei vielen Sachen durchgekämpft und versucht, die Stärke rauszukutzeln, die in mir steckt. Und das hat mich sicher auch durchs Leben durch begleitet jetzt auch. Ja.
Mhm. Du bist gläubig, gell?
Gläubig, ja, ist immer so eine Sache. Aber was glaubst du denn? Also, es gibt ganz viel Glauben, verschiedene
genau,
also Glauben.
Ich bin auch gläubig, genau. Ja, aber genau. Das habe ich beim Recherchieren herausgefunden. Ja. Weil das gerade gestanden ist, die heilige Ursula von Köln. Ich habe keine Ahnung, ich weiss nicht, ob du eine Ahnung hast.
Nein, die heilige Ursula von Köln kenne ich selber nicht. Oder habe jetzt noch nie etwas gehört von ihr. Aber für mich ist der Glaube an Jesus Christus sehr wichtig, weil ich auch gerade in der Weltcup-Szene sehr viel gemerkt habe, wie mir das auch die Stärke gegeben hat. Mhm. Ob es mir jetzt gut oder schlecht gegangen ist, hat es mich unterstützt und getragen. Also es ist, mein Satz ist immer so ein bisschen, ich gehe nicht tiefer als Jesus seine Arme.
Ja, okay, schöner Satz. Ja. Immer, das lebst du immer noch. Das treibt dich immer noch in anderen Lebensbereichen.
Also, genau, ob jetzt das im Spitzensport ist, bei der Arbeit oder privat unterwegs bin. Es gibt ja viele Situationen, wo man herausgefordert ist, wo man gemerkt hat, ich mag gar nicht mehr, scheiss mich an, wenn man jetzt gerade so sagen oder? Ich weiss gar nicht mehr, wenn ich weiterkomme. Und in diesem Moment gibt es mir halt eine mega Sicherheit, auch mit den Freunden und Kollegen zusammen, die gläubig sind, dort einfach einzutauchen und sagen, komm, wir legen das Jesus an, er weiss das Beste. Und klar muss ich nachher auch den Schritt machen, so ist es nicht. Aber es gibt einem eine Zuversicht, also im Gebet oder im Worship, wenn man betet, singt, gibt es einfach eine Zuversicht, die einfach dermassen eine Kraft kann auslösen kann, die die Unsicherheit und die Angst kann wirklich löschen kann. Und das ist mega schön zu erleben.
Also ihr macht das miteinander?
Ja, ich habe einen Gebetskreis, wir haben ein Heilungsteam. Ich bin etwa die unterwegs mit Leuten, jetzt am Samstag dann gerade wieder, wo wir dann zu also Anlässe gehen. Oder ich werde halt auch eingeladen für Referat, wo sie mich dann fragen, wie hast du das geschafft, so lange mental stark zu sein? Und da kann ich natürlich viele Geschichten reinbringen, was ich erlebt habe mit Gott.
Ja. Sind wir gespannt auf die heutige Geschichte hier im Podcast. Wie würde dich jetzt jemand beschreiben, der dich sehr gerne hat?
Ja, also die Frage habe ich mir so gestellt und denke, ja, ich selber kann sie nicht beantworten. Das müsste ja die beste Freundin sein. Ich bin letztes Mal gerade wieder mal zusammengehückelt mit meiner besten Freundin und wir haben gerade einen gemütlichen Tag auf der Terrasse verbracht. Und dann habe ich so gedacht, ja, frage ich sie mal, was sagst du? Und sie hat so gemeint, ja mal, du bist sehr liebenswert, du bist einfühlsam und sehr reflektiert. Und wo sie das so sagt, hast du gedacht, oh, schön, danke. Also es ist immer cool, wenn das Gegenüber dich natürlich auch so sieht, wie du möchtest eigentlich auch überkommen.
Ja. Manchmal finde ich es sogar noch spannend, dass dann eben auch Sachen zum Vorschein kommen, die einem gar nicht bewusst ist. Und dachte, ich wirke auch so nach aussen. Das gibt natürlich die anderen Seiten auch. Und ich manchmal denke, ich wirke auch.
Ja.
Was weiß ich. Ja. Vielleicht manchmal überheblich oder arrogant.
Genau.
Finde ich schon noch spannend. Und das kann einem manchmal auch eine Tür aufmachen, in welche Richtung das gehen könnte.
Also ich habe mich lange nicht als leitende Person gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin die Kleinste und habe zwei ältere Geschwister. Und ich bin immer ein bisschen hinten nachgelaufen und die anderen haben ja geschaut, wodurch das geht. Also habe ich mich nie gefühlt, als ob ich jetzt etwas würde anleiten oder ob ich Positionen einnehmen könnte, zum Leiten. Und ich war aber bei vielen Windsurf-Camp und Snowboard-Camp jetzt dabei gewesen. Und irgendwo haben viele gesagt, ja, du kannst so gut leiten. Und ich so, das ist mir gar nicht aufgefallen oder es ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass ich das überhaupt auch mache, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, ja, ich schwimme ein bisschen mit der Masse mit. Es war auch noch cool gewesen, zu hören, aha, ich habe das Talent. Ah ja, ist mir gar nicht klar gewesen. Ja.
Und wenn jetzt eben jemand nicht so Freude hat an Ursula, was kommt dann
jemand zu hören? Ja, da musst du sie selber fragen.
Ich glaube nicht, dass ich in diesen knappen Stunden die Chance bekomme dazu, hoffentlich, dass ich das herausfinde. Nein, Spass beiseite. Ja, dann tauchen wir noch ein bisschen tiefer. Wer ist denn die Ursula und warum ist sie hier?
Ja, das ist eine interessante Frage. Du hast mich eingeladen, selber zu schulen, jetzt bin ich da, gell? Aber ich denke, es ist immer interessant, wenn man sich trifft und den Austausch über das Leben. Und ich habe, also von Konditor zu vierfachen Weltmeisterin, ist noch ein spezieller Werdegang. Und ich finde es schön, wenn man den Leuten auch zeigen kann, dass es eben noch anders möglich ist und nicht nur immer im gleichen Trott drinnen zu bleiben. Für mich, also wenn du sagst, ja, wer ist Ursula? Eine wie jeder, und trotzdem staune ich selber immer, was ich aus meinem Leben machen konnte. Als vierfache Weltmeister hätte ich mir nie erträumen lassen. Es ist Schritt für Schritt auf mich zugekommen. Oder ich kann es immer so ein bisschen in die Richtung dann noch vollziehen, weil das Gefühl hatte, ja, wenn ich ja die Talente habe, jetzt schaue ich mal, was passiert. So bin ich eigentlich auch zu diesen vier Weltmeistertiteln gekommen. Natürlich gehört ganz viel Training dazu und Disziplin und daran festzuhalten. Aber ja, so bin ich so ein bisschen in die Richtung dann gegangen und wurde. Und das hat natürlich auch geprägt. Also durch die Weltcup-Zirkus-Situationen, durch Sieg und Niederlage, wirst du natürlich sehr stark auch trainiert, das auszuhalten, ob es jetzt gut oder schlecht geht. Und so habe ich vielleicht auch den Weg dazu gefunden, zum Coach werden, zum Personal Trainer, wo ich auch Leute wieder begleite in ihren Lebenssituationen.
Von der Bachstube ist nie mit dem Ziel eine vierfache Weltmeisterin. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, das ist noch lustig.
Das hat natürlich vor der Bachstube angefangen.
Ja, es hat vor der Bachstube ein bisschen angefangen. Also das heisst, nein, eigentlich so ein bisschen ähnlich gleichzeitig, weil ich habe die Lehre als Konditor gemacht und der Brüder und ich und die ganze Familie, wir sind sehr viel Skifahren, wir sind Fähli-Touren machen, also wir sind überall runtergefahren, wir haben nach dem Skifahren noch Schänzeli gebaut und gumpet und gemacht, also die wildesten Sachen. Wir haben damals schon, und dort haben noch wenige, der 360er, also Pirouette gemacht, oder? Da haben wir das schon gemacht und alles Blödsinn und so. Und dann, mein Bruder ist dann irgendwann halt ein bisschen zu langweilig geworden und der hat gehört, dass es irgendwo Snowboard gibt, aber wir haben ja gewusst, dass unsere Eltern uns jetzt nicht einfach schnell ein Snowboard kaufen, also hat er selber eins gemacht. Also hat er über Nacht Holzlatte genommen, hat den Spitz nass gemacht, den Spitz umgebogen und über Nacht in die Heizung eingeklemmt, dass er dann so gebogen ist, oder? Und am nächsten Tag Polyester drauf, Bindung drauf, Kanten drauf sogar, und ist dann das gut testen. Und als er zurückgekommen ist, hat er gesagt, Ursula, es funktioniert, jetzt kannst du ausprobieren. Und so habe ich die erste Kurve gemacht mit einem selber gebastelten Brett vom Brüder. Und ich dann nach der Lehre habe ich gesagt, ich würde irgendwo gerne arbeiten, wo ich auch Skifahren kann. Und habe dann aber das Brett können von einem Kollegen noch mitnehmen. Und dann bin ich dann immer mehr eigentlich auf dem Brett gestanden, also auf dem Snowboard gestanden. Und ich habe dann herausgefunden, wenn ich in Zermatto bei dem Hotel arbeite, habe ich von 1 bis 5 Zimmerstunden. Das ist natürlich noch besser, da kannst du jeden Tag rauf. Und so bin ich in einem Team gsi, wo auch gesnowboardet hat, also Küche-Team, das sind auch Snowboarder gsi. Und da sind wir jeden Tag miteinander obsi, gell, go Skifahren, also go Snowboard fahren. Und ich bin natürlich einfach den Jungs hinten nachgeheizt und habe durch das extrem schnell natürlich auch Snowboarden gelernt. Und nach 2 Jahren, also in der zweiten Wintersaison, haben die Jungs gesagt, hey Ursula, du fährst so gut, mach mal ein Rennen mit. Und so bin ich eigentlich zum ersten Rennen fahren gekommen und habe gemerkt, das Talent ist da. Ich bin schon in die ersten 10 hineingefahren. Das heisst, natürlich das Regio-Cup, am Anfang kannst du nicht gerade Weltcup mitfahren. Ja, und da bin ich das Rennen gefahren und das Gefühl, ja gut, wenn ich so talentiert bin, sollte ich vielleicht mal schauen, was kann man dann rausholen. Mhm. Und so hat es eigentlich angefangen. Und dann ein Jahr darauf bin ich ein paar Regio-Cup gefahren und dann schon mal vielleicht auf dem Podest gelandet. Und dann hat es geheißen, ja, du musst Lizenz lösen, damit du, wenn du jetzt Punkte kannst sammeln kannst, in die nächste Stufe, in die Swiss-Cup kannst und so. Ja, und so ist das einfach Schritt für Schritt. Und so nach 4 Jahren ist es eben Richtung Weltcup gegangen. Und dann habe ich so gedacht, ja, also muss ein bisschen mehr Zeit haben für Training oder an die Rennen zu fahren und habe so gedacht, ja gut, vielleicht wäre es noch interessant herauszufinden, wenn jetzt ein Trainer da wäre, was der noch rausholen könnte, oder ob das überhaupt etwas bringt. Und dann damals hat das Team 8'000 Franken gekostet, wo dann ein Trainer uns trainiert hat und ich habe gesagt, ja, ich weiß ja nicht, ob das hilft, oder? Und 8'000 Franken war für mich damals recht viel gewesen. Und dann habe ich weitergesucht und einen Trainer gefunden, der für 50 Franken pro Tag so ein gemischtes Team trainiert hat. Und der hat eine Videoanalyse gemacht, Stangen gesteckt und so. Und dann habe ich zuerst mal erlebt, was es eben heisst, wenn jemand sagt, ja, du musst viel tiefer. Und ich habe das Gefühl, ich bin doch schon ganz tief unten. Mhm. Und dann schaut er auf ein Video und ich so, ups, ja, das ist ja noch stocksteif. Ja, und so habe ich dann dort mit 28 ist das eigentlich das erste Trainingslager gewesen, also ab August. Ich habe dann eben noch von Vollprofi fahren, ab August Vollprofi, nur Training auf dem Schnee. Und dann bin ich so eigentlich in den Weltcup-Zirkus eingestiegen, mit einer Kollegin, mit der Struzi unterwegs gewesen. Sie hat es schon ein bisschen gekannt, sie ist schon Weltcup gefahren, hat ein bisschen gewusst, wo durch. Also wir sind die ganze Weltcup-Tour gefahren, also Amerika, Kanada, all die Rennen auch. Aber selber hingereist, selber alles berappt und ich habe einfach nur Sponsoren gesucht, die dann die Sachen getragen haben. Also wenigstens, dass man dann eben rausgekommen bin, oder? Und habe Sponsoren gesucht, die dann da etwas dran angezahlt haben. Und in dieser Saison, nachdem ich das Jahr jetzt eben trainiert hatte, oder ab August trainiert mit einem Trainer, habe ich zuerst mal an einer Weltmeisterschaft und habe den zweiten und dritten Platz schon rausgefahren. Verrückt. Und dann habe ich gewusst, okay, das Training hat geholfen da mit dem Trainer. In dem Fall steige ich jetzt in ein Team ein, habe noch mehr Sponsoren gesucht, damit dann auch die 8'000 Franken berappt können werden. Und so bin ich in die Snowboard-Szene eingetreten.
Das ist jetzt sehr schnell gegangen. Wir sind bist schon weit unterwegs auf der Strecke. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück zu fast der ersten Tour. Mhm. Bevor du gesnowboardet bist, bist du einfach Ski gefahren. Also mit dem Snowboard. Also ja. Wir reden jetzt von Anfang 90? Oder wo das erste Mal, nein, wo mit dem Brett umgefahren bist, selber gemacht.
20, als ich 20 war, im 2000. 20 war ich. 1990. Also dort bin ich noch Ski gefahren. Ja. Und einfach für dort mich Ski gefahren.
Hat es überhaupt schon Snowboard gegeben in dem Sinn? Ich
muss gerade überlegen. Ja, dort hat es schon auf Snowboard gegeben, aber halt da in der Schweiz weniger. Zu Amerika haben sie dort schon Weltcup gefahren. Also.
Ja, okay. Ja. Eben, weil ich habe das auch nicht. Also du hast den Snowboard, das sind zuerst einfach die Snowboard, die abseits auf der Piste, Halfpipe und so weiter. Ja. Also du bist aber auch Skirennen gefahren?
Nein, das heisst, das einzige Rennen war, glaube ich, am Blauen Ring oder irgendwie. Mhm. Und dort habe ich auch ihren ersten Platz rausgeholt, obwohl ich einer der Kleinsten war. Also es war schon in meinem Blut gewesen, vom Sport her. Also gell, früher bin ich ins Judo gegangen, unser Vater hat uns Kanufahren gelernt, Schleifschuhfahren, Rollschuhfahren, Skifahren, eben. Ich bin sehr polysportiv aufgewachsen, mit sehr verschiedenen Sportarten. Und auch Judo ist natürlich eine Sportart, wo du lernst, fokussieren und dich auf etwas ausrichten und sagen, ich kann das. Und kämpfst halt oder lernst kämpfen. Und ich glaube, das ist eine super gute Vorbereitung, wenn du verschiedene Sportarten kannst machen kannst, weil so lernt der Körper auch Bewegungen anzunehmen und umzusetzen.
Du hast von Regio-Rennen geredet. Also ich bei Skirennen gefahren, ein bisschen auf, ja, ja, der ganze Zirkus. Ja. Aber ich habe noch nicht, jetzt, was du es erzählst, ich habe gar noch nicht gehört, gibt es hier irgendwo, also parallel Riesenslalom oder Parallelslalom, ja, Snowboarder, also Race, gibt es das überhaupt? Weißt du, ich bin mir vorhin gekommen.
Die Regio Göpp,
ja, wo sind denn die?
Sie nennen es eben jetzt Fissrennen.
Ja.
Und ja, es hat alles ein einen anderen Namen bekommen.
Aber das war ja völlig in den Kinderschuhen gewesen, glaub, dann zumal, oder?
Ich glaube, Regio Göpp, ich weiß zwar nicht, ob die Regio Göpp immer noch existiert. Sie sind halt in der schweizweit in den kleinen Skigebieten, ja, halt. Und, aber du musst die Rennen fahren, damit du überhaupt kannst Punkte sammeln, um, ja, in die Fissrennen reinzukommen. Und nachher, nach den Fissrennen, kommen dort die Weltcup.
Ja. Europa Göpp gibt es auch, oder?
Und Europa Göpp gibt es auch noch, ja. Okay. Genau.
Also sehr spät eigentlich grundsätzlich eingestiegen, oder?
Ich bin mit 28 verrückt, oder? Ins Weltcup eingestiegen, genau. Ja, ist sehr spät, genau.
Ja. Ja. Und dann aber eben hast dann die Luft geschmeckt, ja, wo dann dort das zweite und dritte, das ist dann, genau, beim Verband gsi,
beim
ISF. FIS ist das gewesen?
Skiverband. Also ja, nein, damals war es noch ISF,
der
Snowboardverband. Ja,
genau. Bevor es dann noch, kommen wir dann noch dazu.
Ja.
Wie ist es weitergegangen? Mhm. Also dann bist du 29 gewesen, oder 28 ist im
ersten Jahr. Also mit 28 bin ich als Vollprofi dann eingestiegen, ja, habe eben dort den Weltcup zweiten und dritten rausgefahren und habe so gemerkt, es lohnt sich, mit einem Trainer, mit einem Team unterwegs zu sein. Und bin dann eben in ein Team eingestiegen, wo halt, wir haben es immer aus eigenem Sack berappt, oder? Mhm. Und für das haben wir unsere Sponsoren gebraucht. Und so bin ich nachher die Weltcup-Tour gefahren. Und im Sommer durch, dass ich überhaupt Sponsoren hatte. Und natürlich die Verträge wieder müssen erneuern, weil ich habe immer gesagt, ich mache nur einen Jahresvertrag, weil ich will, im Fall, wenn ich besser wieder können, raufgehen, ja, mit dem Preis, ja, oder? Und so habe ich halt jedes Jahr wieder alle Sponsoren müssen angehen. Und dann ist die Frage, ja, wie sieht es jetzt das Jahr aus? Machen wir einen anderen Preis, oder? Jetzt haben wir einen Weltcup-Sieg, ja, mehr, haben einen Weltmeistertitel mehr, jetzt kommt, ja, die nächste Stufe, oder? Ja, und das, dort musste ich recht lernen verhandeln, weil früher, also ich bin wie bescheiden aufgewachsen und habe das Gefühl, ja, kannst du jetzt nicht da blöffen und sagen, hast du da die und die Resultate, mhm, aber ich habe gemerkt, hey, mal, du musst dich überwinden und sagen, faktisch, ich habe da die und die Resultate rausgefahren, ich komme dort und dort in die Zeitung und was gebt ihr für das, oder, mhm, oder dann eben im Fernsehen, was zahlen dafür Fernsehminuten, oder?
Ja, sich verkaufen,
ja,
lernen.
Und das habe ich müssen lernen, ja, das, ja, ist nicht so einfach. Ja. Also recht müssen über meinen, mhm, bescheidenen Schatten springen und anstehen und sagen, ja, und das habe ich und das darf ich auch sagen. Mhm. Aber es war so wie eine Überwindung für mich.
Mhm. Ja. Also im Team, das ist dann, also nicht Swiss, jetzt Snowboard
Job, ja, Swiss gewesen. Nein, das ist noch Burton-Team und Nidecker-Team gehabt. Und wir sind einfach so ein gemischtes Team gewesen dort am Anfang. Da haben wir Österreicher, Deutsche, Schweizer, ah, okay, gehabt sogar.
Ah, international.
International. Und irgendwann hat es dann schon also Swiss-Team heisst, ja, dann schon eher dann pro Nation, dort, ja, die Athleten im Weltcup unterwegs gewesen sind.
Ja. Ja, steigen wir da ein bisschen ein in die Geschichte. Und das habe ich auch keine Ahnung gehabt. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Ich lese das kurz vor. Es hat eben zuerst die International Snowboarding Federation und die FIS, Federation oder Fédération Internationale de Ski. Mhm. Die zwei hat es ja zuerst gegeben, sind zusammengelegt worden. Und die haben ein schlechtes Verhältnis gehabt. So habe ich es herausgefunden. Mhm. Also 1995 entschied sich das Internationale Olympische Komitee für die Aufnahme des Snowboarden in das Programm der Olympischen Spiele. Mhm. Jedoch gab sie deren Verwaltungsvollmacht in die Hände der FIS. Ja. Und eben nicht in die Hände von dem International, genau, Snowboarding FIS, Federation.
FIS hat halt natürlich mehr Macht, oder? Und, mhm, dann ist unser Snowboard-Verband nicht dran angekommen. Und das Krasse ist halt einfach, Sie haben uns noch delegiert, nur wenn ihr bei uns, bei der FIS mitfahrt, dürft ihr Punkte sammeln, damit ihr überhaupt Olympische Spiele fahren könnt. Und das war eben eine lustige Situation gewesen. Also lustig nicht wirklich, ja, aber wir haben ja dann, wenn wir einen Startplatz rausfahren, bei ihnen mitfahren. Und das Krasse war, dann war dort eine Weltmeisterschaft von der FIS, eben von der Skifahrer FIS, die ja auch Snowboardrennen wollten präsentieren. Mhm. Und dann haben wir dort müssen fahren. Und da wir auch bei denen nicht registriert waren, haben wir müssen zuhinterst hinten starten. Also, ja, ich hatte Startnummer 64 und der Schiel, Schweizer auch, 106. So haben wir müssen starten. Und wir haben ja 10 Läufe. Und dann musst du die ersten 2 Läufe musst du überhaupt qualifizieren. Das kannst du das K.O.-System mitfahren. Und wir haben das Feld quasi von hinten müssen aufrollen, weil wir sind erst als 64 dran und er als 106, also hat schon rechte Löcher gehabt. Also wir haben recht müssen kämpfen, überhaupt in der Quali noch können mitzufahren. Ja, haben das geschafft und dann haben wir das Feld von hinten aufgerollt. Und damals war also Karin Rübi dort voll die Beste gewesen. Die hat Weltmeistertitel abgeräumt, eine nach dem anderen. Und die ist noch irgendwann auf mich getroffen. Mhm. Ich, der No-Name, noch nie dort an dem Verband dabei gewesen, oder? Und dann habe ich tatsächlich gegen sie gewonnen. Und der Moderator war so herrlich gewesen. Ich habe das erst nachher mal gehört, was er gesagt hat. Oder? Ich habe sie dann so langsam aufgeholt.
Also Parallelreise.
Parallelslalom oder und die No-Name.
Parallelslalom oder Parallelreise.
Parallelslalom ist Lalom. Da
ja.
Oder ist es Reise gewesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich, von hinten bin ich immer näher gekommen als Ian. Und der Reporter, was ist denn da? Das gibt's doch nicht. No-Name. Wer ist denn das? Überholt Karin Rübi? Nein, nein.
Okay, also gar
nicht. Das war ehrlich. Und wir haben natürlich nachher ein Riesenfest gehabt, der Schiel, der mit dem 106 den Weltmeistertitel dort rausgeholt hat und ich mit dem 64.
Ah,
oder?
Okay.
Und dann haben wir dieser FIS Federation noch gezeigt, zu wissen, wer der bessere Verband ist. Mhm. Aber wenn natürlich finanziell oder, das nicht kannst stützen, ja, dann kauft die halt der andere auf. Das ist auch kein...
Genau, das ist dann auch so ein bisschen passiert. Also ja. Der International Snowboarding Federation ist dann irgendwann, also die Fahrer sind alle immer mehr zur FIS über, sozusagen, oder? Und
ja, die anderen du, das ist dann gar nicht mehr anders
übertrieben,
weil das andere ist halt irgendwann abgesäbelt, weil es einfach nicht mehr tragbar war, weil halt diese mehr Köhle können einschieben.
Weil zu dem Zeitpunkt ist das der bessere Verband gewesen, die ISF, oder klar.
Mhm.
So ist das gelaufen. Ist schon noch spannend, oder? Und das war Mitte 90, oder? Das ist nicht so lange her.
Ja, das waren noch Zeiten.
Genau, kontrovers diskutiert wurde vor allem, dass Snowboarder sich als Vertreter einer eigenständigen Sportart betrachteten und nicht von einem Skiverband vertreten werden wollten. Durch die Unterordnung unter eine als starr geltende Organisation sah man den Freigeist gefährdet, der zu diesem Zeitpunkt in der Szene sehr stark war. Natürlich so, dass das Snowboard mittlerweile eben, es ist gerade jetzt auch all die Freestyle-Geschichten, oder? Sind ja auch mittlerweile alle bei Swiss-Ski dabei, was ja schön ist, oder? Dass sie auch unterstützt werden und so weiter. Inwiefern hat das denn dich beeinflusst in deiner Leistung?
Ja, du, als Athlet musst du halt immer das anschauen, was bringt dich weiter, wo willst du überhaupt weiter, und dann musst du halt Entscheidungen treffen. Und dann musst du halt gewisse Sachen ausblenden. Das hat uns sicher nicht gepasst, dass wir dann müssen bei der FIS mitfahren müssen. Es ist gar nicht mehr anders gegangen, weil der andere Verband hat sich müssen auflösen. Und so hat es halt mich in dem Sinn geprägt, dass ich einfach... Man muss sich mit gewissen Sachen abfinden und führen schauen und das Beste daraus machen. Es ist auch für mich oft so, ob jetzt Verband oder eine Piste, mich haben sie immer gefragt, ja, welche ist deine Lieblingspiste? Dann sage ich immer, es gibt keine Lieblingspiste. Du musst die Piste, die du vor dir ist, musst du als Lieblingspiste sehen und das Beste rausholen. Mhm. Und dann kannst du auch das Beste rausholen. Aber wenn du sagst, oh nein, da, die Piste, die geht so steil und das liegt mir überhaupt nicht, ja, dann hast du schon verloren, oder?
Mhm.
Und das ist vielleicht auch ein bisschen meine Stärke gewesen. Ich habe immer ein bisschen hat immer das Beste aus dem rausgeholt, was vor mir war.
Mhm. Du bist dann eben bei beiden Verbänden zweimal Weltmeister geworden, richtig?
Also, ja, genau. Also zweimal im einen und
genau,
zweimal im anderen
Weltmeister.
Ja. Also eigentlich 4 Jahre hintereinander Weltmeister, was ja sonst nicht möglich wäre in einer Sportart. Aber weil es halt 2 Verbände gehabt hat, hat ein Jahr in dem und nachher als andere Jahr in diesem Verband. Ja.
Das ist auch cool.
Ja, das war sehr cool.
Im Parallelreise ist das gewesen.
Also es hat Parallelreise-Slalom gegeben, Parallelslalom bei diesen 2 Disziplinen. Ja.
Aber du bist jeweils beim Reisen, glaube ich, Weltmeister geworden, ist das korrekt?
Also Silber und Bronze habe ich, also ist es noch gewesen, dort ganz am Anfang, dort, also bin ich selber studieren beim, zuerst war Riesenslalom gewesen, genau, da bin ich Dritte geworden.
Ja.
Also das war aber nur Riesenslalom gewesen, stimmt, hat es damals nur Riesenslalom allein gehabt und darauf war es Parallelslalom gewesen, da habe ich dort den zweiten Platz rausgeholt. Und ja, es ist beim ISF-Verband ist halt so, da haben die 4 besten Rennen zählt.
Ja.
Oder gesamthaft. Oder? Und dann ist das der Weltmeistertitel, aus dem der Weltmeistertitel. Okay. Und ja.
Welchen Titel hat er am meisten bedeutet?
Ja, der erste ist natürlich schon am eindrücklichsten, weil da hast du das, erlebst du das erste Mal, wie du auf die Zeit schaust und siehst, wow, ich bin Weltmeister und dann kommen alle springen und die Medien kommen und jeder will das Interview mit dir und dann heisst, nein, du musst jetzt da rüber, du musst noch aufs Podest und so. Also da bist du dann auch irgendwie im Flow, in dem Hype von Euphorie und irgendwo checkst du gar nicht recht. Also schon, du freust dich und dann ist irgendwie der nächste Tag und denkst so, bin ich jetzt tatsächlich Weltmeisterin? Gell? Es ist mir erst so ein bisschen bewusst geworden, wo dann der Nächste am anderen Tag auf mich los ist. Und ja, gratuliere daraus, weil du bist Weltmeisterin. Und ich so, ja stimmt, das bin ja ich. Also es ist schon noch, wenn du Weltmeister wirst, ist das eine, aber nachher das checken, dass du es bist und in die Figur hineinwachsen, das ist noch erst das andere. Also dir das so richtig bewusst sein, das, ja. Das ist ein anderer Faktor.
Das ist nicht im zweiten Jahr. Mit 28 ist angefangen. Das war schon im zweiten Jahr.
Also mit 29, also
mit 28 angefangen.
Mit 29 habe ich Silber und Bronze gehabt und 30 der erste Weltmeistertitel. Ja.
Also in der dritten Saison, Profisaison.
So ja, Profi. Ja, es sind ja vier Jahre im Vorfeld, sind ja Regio Cup, Swiss Cup, Europa, Continental hat
jetzt also
vier Jahre Aufbau, bis du ins Weltcup reinkommst und nachher im fünften Jahr habe ich dann abgeräumt. Ja. Schon Silber und Bronze und im sechsten Jahr. Ja, es ist, ich denke auch durch das, dass ich sehr viel Sport gemacht habe, in dem Sinne auch sehr gut auch Skifahren konnte. Habe ich wahrscheinlich extrem gut adaptieren zum Snowboard. Und man darf auch sehen, ich war ja als Konditor unterwegs am Anfang noch und konnte jeden Tag zwischen deinen schnell auf Pisten. Das sind natürlich Frequenzen. Wenn du jeden Tag auf Pisten kannst, das darf man nicht vergessen. Das ist mega wichtig und es gibt eine mega Sicherheit fürs Fahren. Oder? Und viele Athleten hätten nicht mal so viele Frequenzen auf die Ski gebracht, wenn sie trainiert hätten. Und diese Vorbereitung, die checken viele auch nicht, dass ich neben dem Arbeiten jeden Tag schnell eine Stunde zu Zermatt fahren konnte. Das ist natürlich sehr wertvoll.
Da musst du uns jetzt nochmal abholen, weil das ist voran schon gesagt, oh, da wollte ich nochmal einsteigen.
Geht's schneller?
Also wie bist du auf Zermatt gekommen?
Ja, weil ich eben gerne Ski gefahren bin, wollte ich nicht mehr arbeiten, wo ich auch Ski fahren kann. Oder? Ja.
Und dann, aber nicht wegen der Freude.
Wegen der Freude, ja. Weil dort bin ich auf Zermatt arbeiten, dass ich Ski fahren kann. Ja. Und dann habe ich aber mehr Snowboarden entdeckt. Und weil eben die ganzen Küchenkollegen auch Snowboard gefahren sind, haben wir dann jedes Mal in der Pause, sind wir fast jeden Tag schnell auf den Schnee, oder? Ja. Und den Jungs hinten nachheizen als Frau, dann lernst du natürlich auch noch mal ein bisschen schneller, wenn da noch etwas, nur etwas um den Eier ist. Also durch das habe ich natürlich eine ganz andere Frequenz gehabt, wie bei anderen, die einfach einmal in der Woche mal ein bisschen fahren. Oder?
Wie viele Snowboarder hat es denn zumal auf der Piste gehabt?
Es ist noch schwierig. Also wir waren ein Rechtstrüppel. Ich würde jetzt mal sagen, so 20 gesamthaft in Zermatt.
Das ist nicht viel.
Ja, also, oder 30. Ja. Also, oder auch mal 20, die ich jetzt kennt, haben wir die so. Aber es sind nur etwa 5 oder 6 von denen sind dann auch Rennen gegangen. Ja. So.
Ja. Aber im Verhältnis auf der Piste? Also,
ja, dort natürlich sind wir ein bisschen Greenhorns, oder sind die gewesen, die ein bisschen aufgefallen sind. Ja.
Vorbilder? In dieser Zeit, oder wo es ein bisschen aufgekommen ist, Snowboard?
Also, ich hatte nie in dem Sinn Vorbilder gehabt. Das heisst, wenn ich für das Rennen geschaut habe, dass ich besser vorwärts komme, habe ich einfach immer am besten her abgeschaut, wie fährt die jetzt die Kurve, wo karft er, wo liegt er rein, was hat er für eine Linienwahl. Und ich habe eigentlich immer bei den Männern abgeschaut. Und da ja wir Männer und Frauen zusammen trainiert haben und auch zusammen Rennen hatten, war das natürlich optimal gewesen. Also ich weiss eine Situation, wo der Trainer mir gesagt hat, Ursula, die drei steilen Tore, wo, bevor sie ins Flache geht, kannst du auch karfen. Und wir Frauen sind dort alle durchgerutscht, weil wir einfach gewusst haben, nein, das ist steil, da kannst du nicht einfach Kanten anstellen. Und weil mir aber das der Trainer gesagt hat, habe ich gedacht, ja gut, wenn er das sagt, er traut mir das zu, dann sollte ich es, glaube ich, auch können. Und dann habe ich mich so etwas von zusammengenommen, habe den Herren zugeschaut und mir innerlich vorgestellt, okay, das, Vollgas auf die Kante und nachher auf die andere Kante und nochmal und so. Und nachher habe ich alle Mut zusammengenommen und habe das Brett auf die Kante angestellt und es hat funktioniert. Aber nachher in der Kompression hat es natürlich fast gespollt, oder? Aber ich habe es knapp noch heben, oder? Und dann, es hat funktioniert, aber es war natürlich voll am Limit. Ja. Aber es ist schon geil, also wenn der Trainer so ein Auge dafür hat, auch was möglich ist. Oder? Ja.
Dann hat es einen Moment gegeben, wo nicht schön war. Olympische Spiele 0-2, umstrittene Selektionskriterien, was ist denn passiert?
Sie haben einfach Selektionskriterien rausgegeben, wo wir Athleten protestiert haben und gesagt, das kann nicht sein, weil wenn sie das so machen, kann es sein, dass die Besten nicht fahren kann. Und so ist es passiert, dass ich einer der Besten war damals, Top-Weltrangliste 2 und 3, wo Weltcup gewinnen konnte und auch gewonnen hat. Habe den Startplatz rausgefahren, wo ich erzählt habe, vorher beim anderen Verband, oder? Der Weltmeister dort rausgefahren. Ich habe den Startplatz rausgefahren, habe aber nachher nicht dürfen an die Olympischen Spiele gehen. Und einer, der irgendetwas zwischen den 30ern rumgegangen ist und ausnahmsweise beim Selektionsrennen, wo ich hätte sollen Erste werden, aber nur Zweite geworden ist, hat sie mir ausnahmsweise geschlagen. Hätte sie da können gehen, wo eigentlich gar kein Brot hatte gegen die anderen. Und ich durfte dort zuhause bleiben.
Also es hat auch mit dem Thema FIS und ISF zu tun in dem Sinn? Oder nicht einmal?
Nein, das sind einfach allgemein, also dort ist sowieso, aber wie gesagt, wir mussten über FIS, über den Skiverband, den Platz rausfahren. Und dann hat es noch Rennen gegeben, wo wir müssen beweisen, dass wir es können, oder? Und es war ganz schräg gewesen, weil eine, die verletzt war, die hätte noch können, gegen die eh schon selektioniert waren im Training, gegen sie fahren und dann hat sie gesagt, ja, sie können jetzt auch gehen. Nein, es ist erst ganz schräg gelaufen, also unschön. Ja.
Wie viel kommt da noch so innen rauf? Denkst du? Ja, also ich meine, sind die besten Alter gewesen?
Ja, also dort bin ich die Angstgegnerin gewesen, also dann sehr viel auf die Tabellen geschaut und so, jetzt muss ich gegen Ursula verarschen, da habe ich eh schon verloren, oder? Schade gewesen, dass sie dort nicht fahren konnte, weil dort wäre es sicher möglich gewesen, eine Medaille zu holen. Es gibt ja immer gewisse Gründe, warum gewisse Sachen nicht gehen oder warum dass man da einem Knebel zwischen die Beine gelegt wird. Und es war eine krasse Situation gewesen, aber ich habe in dieser Situation dürfen sehr viele schöne Sachen erleben, wo ich dann, also ich habe lange auch mit Gott gehadert dort, weil gesagt, hey, geht es eigentlich noch? Es haben so viele Leute für mich gebeten, dass irgendwo noch ein Türchen aufgeht. Weil nach den Selektionskriterien der eine noch gemeint, ja, wenn du dann vor dem Olympischen Spiel nur im Weltcup aufs Podest fahren würdest, könnte man noch mal darüber reden. Und ich bin ja dann darauf runter, vor dem Olympischen Spiel nur einen ersten Platz im Weltcup rausgefahren. Und es ist kein Mensch auf mich zugekommen, jetzt können wir noch mal schauen, oder? Also es ist einfach, ja. Und ich habe dort wirklich gesagt, Herr, spinnst du eigentlich? Jetzt habe ich, ja, das Potenzial wäre da und du lässt mich nicht gehen. Also ich meine, ich schaue schnell, er hätte es ja zulassen können und warum, jetzt haben so viel gebetet und ich kann gleich nicht gehen. Geht es eigentlich noch? Und du willst doch das Beste für mich, also wirklich gestritten mit Gott und immer so, du willst doch das Beste für mich und lass mich nicht gehen. Und dann hast du mir plötzlich den Satz, du willst doch das Beste für mich, so durch den Kopf nochmal. Und dann habe ich so gedacht, ja Moment mal, wenn ich ja jetzt nicht gehen konnte und er will wirklich, Gott will wirklich das Beste für mich, ja dann hat er ja nicht etwas Besseres für mich. Und wo mir der Gedanke so reingekommen ist, ich bin fast ausgeflippt, ich habe fast Schmetterlinge im Bauch gehabt, dachte, Ursula, jetzt spinnst du. Jetzt kannst du nicht Olympisches Spiel gehen und hast Schmetterlinge im Bauch vor Freude. Also jetzt bist du völlig durchgedreht. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich eben nicht an Olympischen Spielen war, ganz viele Menschen gehabt, die ich nicht gekannt habe, die sind auf mich zugekommen. Die haben gesagt, hey Ursula, wir stehen völlig hinter dir, wir finden es auch gar nicht in Ordnung, dass du nicht an Olympische Spiele gehen darfst. Aber fahr weiter, du bist, ja, bleib dran und so. Die haben mich so etwas von ermutigt. Also für mich war das Goldmedaille im Herzen. Ja. Und ich habe auf das aber an der Weltcuprennen viel, wenn ich dann irgendwie sehe, oh, Heibersteil und so, weißt du, oder hat mich vielleicht auch herausgefordert, dann dachte ich, komm, Ursula, es schauen so viele zu, die hinter dir stehen, du schaffst das schon. Und das haben mir viel, mega Kraft gegeben. Also, und darum sage ich, das war eine Medaille im Herzen gewesen, obwohl ich nicht haben konnte. Und ich glaube, die Medaille bleibt länger hängen. Wieder, ja, wieder eine Medaille, die dann im Schrank hängt. Und irgendwann verblasst, oder? Ja.
Mhm. 4 Jahre später bist du schon dabei gewesen, in Turin. Mhm. Turin. Aber bereits mit 36.
Ja, genau.
Wie war das gewesen? Dann so, jetzt darf ich es auch noch erleben. Natürlich, ja, eben, wahrscheinlich nicht mehr mit den gleichen Titelchancen.
Genau. Ja, es hat schon fast geklappt, aber ist dann ein 7. Platz geworden. Und es war auch mega schön, gewesen, das noch zu erleben. Mhm. Also für mich war es auch recht auf der Kippe, soll überhaupt noch ein Jahr anhängen, weil ich habe gemerkt, ich mag eigentlich gar nicht mehr. Also das ganze, ja, also im Sommer Aufbautraining, Sponsoren suchen, Brettertest und. All die Sachen, ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich an eines von diesen Themen denke, so, eigentlich mag ich gar nicht. Und dort habe ich Gott gesagt, jetzt musst du mir ein Zeichen geben, weil den ganzen Aufwand, den du hast betrieben, ich mag eigentlich gar nicht. Und dann war ich so am Joggen gewesen, im Trainingsmodus so, und habe Musik abgelernt. Die Musik war so ein bisschen wie Siegeshymne gewesen. Und irgendwo habe ich plötzlich so eine Kraft gehabt im Joggen. Ich habe das Gefühl, ich könnte Ewigkeiten weiter joggen. Also bin richtig geflogen. Und für mich ist in dem Moment so wie, jetzt habe ich wieder den Eindruck gehabt, wie Gott mir würde sagen, Ursula, ich gebe dir genug Kraft, dass du dich kannst vorbereiten für die Olympischen Spiele. Und es ist manches Training, weißt du, wo es geheißen hat, hey, du, jetzt müsstest du wieder ein Krafttraining machen, weißt du, und ich habe, nein, scheiss, bin völlig an, oder? Mm-hmm. Und dann ist mir der Gedanke wieder gekommen, hey, ich gebe dir genug Training, dass du kannst, genug Kraft, dass du dich kannst im Training vorbereiten für Olympische Spiele. Und das haben wir wieder so Schub gegeben, okay, jetzt gehe ich halt ins Krafttraining, das geht ja schon irgendwie. Und so habe ich es eigentlich geschafft, die Saison mich vorzubereiten und doch noch ein paar Weltcup zu fahren, die recht gut gewesen sind. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ich bin am ersten Platz rausgefahren an einem Weltcup und bei den dritten. Man muss dann auf der Rangliste schauen, aber an den Olympischen Spielen, eben, die Selektion hat geklappt, ich konnte gehen und es ist, ich habe eigentlich erwartet, dass ich jetzt die Goldmedaille holen, weil es ja geklappt hat, auch Olympische Spiele. Und dann hat es im Viertelfinale einen kleinen Ausrutscher gehabt und bin quasi so aus dem, nur noch das kleine Finale können fahren. Und im ersten Moment habe ich gemerkt, ist natürlich Wut aufgekommen, wo, hey, geht es eigentlich noch? Jetzt habe ich es vermasselt und so. Aber das hat extrem schnell geswitcht in Freude. Und irgendwann habe ich gedacht, hey Ursula, schau, jetzt, ich meine, du bist das letzte Jahr, wo du jetzt noch fährst, jetzt genießt, es war so eine schöne Piste gewesen, auch mega lässig zum Fahren, Zuschauer dort oder eine coole Stimmung. Jetzt genießt es einfach, weil das wird das letzte Mal sein, dass ich so etwas erleben kann, Olympische Spiele oder auch Water. Also, und dann hat dann Daniela, meine Teamkollegin, hat gewonnen, Daniela Möhli. Und wo sie runtergekommen ist, ist natürlich der ganze Druck und die Anspannung, die ist dann nachher weg gewesen. Und dann auch die Freude da, und dann sind wir Tränen runtergelaufen. Dann kommt ein Reporter auf mich zu und sagt, ja, Frau Bruin, gell, jetzt sind Sie traurig, weil Sie nicht gewonnen haben. Und ich, nein, ich freue mich für Daniela. Und der Reporter, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Der ist da gestanden wie geklopft, so, das komme ich jetzt nicht raus und so. Und ich habe eigentlich selber auch gemerkt, hey, normalerweise müsste jetzt noch länger verrückt sein auf mich selber, aber irgendwo war so eine innere Freude in mir drin gewesen. Und auch, als wir noch bei der Daniela die Rangverkündigung sind, Medaillenverleihungen sind schauen, die Kollegin so gefragt, bist du nicht traurig? Und ich, nein, ich habe Freude. Und es war für mich selber ein Rätsel gewesen, aber als ich noch zurückgedacht habe, ich habe in diesem Jahr habe ich meinen gläubigen Freunden so ein Newsletter verschickt und ich habe immer einen Bibelvers unten gehabt, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und ich nehme an, also das hat mich einfach mega geprägt. Oder Gott hat dort dann auch gezeigt, wenn du keine Freude kannst haben, oder weil ich ja jetzt verloren habe, ich gebe dir Freude. Mhm. Und die habe ich dort mega erlebt. Mhm. Und das ist, ist auch so das Phänomen. Weißt, wenn du keine Freude oder verrückt müsstest sein oder müsstest völlig verzweifelt sein, kann Gott einfach so eine Freude schenken, die unbegreiflich ist, aber mega schön.
Also du hast schon gewusst, dass es die letzte Saison ist?
Ja, ich habe wirklich eben dort so gesagt, hey, wenn du willst, dass ich die Saison noch fahre, ich habe eigentlich keine, also mag eigentlich nicht mehr. Und er hat mir dort wie die gesagt, ja, komm, ich gebe dir genug Kraft, damit du kannst dich vorbereiten für die Rennen. Und Motivation. Und das hat mir eigentlich nachher auch Kraft gegeben, um überhaupt noch ein Jahr zu fahren. Also ich hatte schon ein Jahr vorher aufgehört gehabt. Und ich habe aber gewusst, es wird mein letztes sein und ist dann natürlich auch so in mir drin gewesen, okay, jetzt ist nur das eine Jahr, ich schaue es jetzt auch noch ein bisschen, um mich zu motivieren, auch noch ein bisschen anders an. Es ist nicht nur Rennen und machen und zu, sondern Japan ist ja meistens ein riesen Tam-Tam, bis du da unten bist, und riesen Reise und sehr anstrengend. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, jetzt schaue ich es einfach so wie als Weltreise nochmal an für mich, als ob ich würde reisen und nebenbei fahre ich noch Rennen und habe Freude daran. Und so haben wir wie auch Kraft können speichern, dass ich das so können gut verarbeiten konnte oder auch genug Kraft gehabt für unser Rennen wieder.
Ich habe es noch gerade überlegt, über 100 Podeste, also 8 Jahre, oder sind es ein bisschen mehr gewesen?
Ja.
Also wenn man das durchrechnet, das ist verrückt.
Ja. Nein, es ist schon krass, ja. Es ist eine rechte Karriere gewesen, schöne. Ja.
Verletzungen, Schmerzen?
Ja, hat es natürlich auch gegeben. Gott sei Dank nur einmal das Kreuzband abeinander. Ja. Und das haben sie damals aber auch nicht einmal festgestellt gehabt, dass das Kreuzband abeinander ist. Es war einfach mega geschwollen gewesen. Sogar der Spezialist hat nicht herausgefunden, ob jetzt das Kreuzband ist oder nicht. Er hat einfach gemeint, ja, vielleicht ist die Kniescheibe rausgespickt und hat ein bisschen Blut da im Wasser drin und so, im Knie innen, oder? Und dann habe ich einfach für das Jahr drauf habe ich einfach gedacht, ich muss einfach mehr Krafttraining machen, dass das stabil ist, oder, dass mir das nicht mehr passiert. Und habe dann 2 Jahre lang bin ich so gefahren. Und dann hatte ich einen Freund, der dann auch Wellenwelt gefahren hat. Und der hat gemeint, wir müssen jetzt jeden Tag gut trainieren und voll hart. Und ich weiss nicht was. Dann hat natürlich das Knie Überreizung und ständig wehtun. Und dann, es war nicht mehr lustig gewesen, so zu fahren auch. Und da hat aber eine Kollegin von mir, die hat auch gerade ihr Knie müssen gut zeigen. Damals war das noch einfacher gewesen. Und hat gesagt, ja, Bruder Holzspital, komm du mit. Der Arzt ist auch Snowboarder, der nimmt dich sicher schnell.
Ja.
Dann bin ich bei dem Arzt gewesen und der, ja, das Kreuzband abeinander. Und ich, wie bitte? Und er hat mir halt empfohlen, wenn ich weiterhin rennen fahre, wäre es vielleicht schlau zu operieren, damit es auch genug stabil ist. Ja.
Das hast du gemacht.
Ja, das habe ich gemacht. Und dann habe ich aber erst im Januar dann wieder auf Rennen, also April operiert und dann erst im Januar dann wieder auf Rennen fahren.
Ja, aber doch noch gefahren. Okay.
Ja.
Also auf die Saison drauf.
Ja,
also dem sind keine verpasst komplett.
Ja, aber ich habe halt einfach in der Mitte der Saison eingestiegen. Das war eigentlich so ein bisschen langsam Einstieg Weltcup gewesen.
Ja.
Und eben, das ist ist eigentlich noch cool gewesen. Die haben sich für Olympische Spiele selektionieren und alle nervös. Und ich habe einfach geschaut, wie gut kann ich überhaupt fahren. Und habe dann auch von Weltcup gewonnen. Und alle haben sich genervt, jetzt ist sie doch gerade Unfall gehabt. Und jetzt fährt sie besser wie uns, wie wir. Und das war noch cool gewesen.
Ja. Was ist so das grösste Learning von der Leistungssportkarriere, wo mitgenommen ist, dann ein Leben nachher?
Ja, das eine ist natürlich... Ja, wenn du eine Niederlage hast, dass du durchbeissen tust. Also Sport ist die beste Schulung, um, wie sagt man, Resilienz zu trainieren.
Mhm.
Oder, dass du einfach Kraft hast, auch wenn es dir schlecht geht, durchzubeissen und wieder aufzustehen und weiterzugehen.
Mhm.
Das schult einem schon, ja.
Wie definierst du das grosse Wort Erfolg?
Ja, also im ersten Moment nach all diesen Siegen, oder denkt man, Weltcup-Sieg, cool und so. Und es ist in dem Moment ein Erfolg. Aber ich glaube, der Erfolg schlussendlich tiefer liegend ist der, wenn du selber kannst sein und zufrieden bist mit dem, wo du bist. Weil du kannst nur so viele Weltmeistertitel haben. Und akzeptierst dich selber immer noch nicht. Und hast immer noch das Gefühl, du bist noch nicht genug. Und du solltest noch... Und du, müsstest ja eigentlich, und warum tust du das nicht? Und ich habe das, nachdem ich aufgehört habe, Rennen fahren, habe ich Coaching-Ausbildungen gemacht oder habe noch eins weiter begleitet, im Training auch. Und ich habe einfach wie gemerkt, dass bei mir, wenn noch der Haken drin ist, ich habe immer noch das Gefühl gehabt, ich bin noch zu wenig genug, obwohl ich die 4 Weltmeistertitel gehabt habe. Und die Coaching-Sachen, die ich gemacht habe, also die Sportmentorenausbildung und nachher noch Lebensberatungsschulung, die ich gemacht habe, mir eigentlich wie geholfen, aufzufädeln, warum meine ich denn, ich bin nicht genug gut, oder? Woher kommt das? Und das war mega spannend gewesen, das dürfen auch zu entdecken, woher kommt es, und das können abzulegen und nachher den Prozess hineingehen, so wie du bist, bist du genug und du bist gut, so wie du bist. Und an diesen Punkt dann zu kommen, war jetzt ein riesenlanger Prozess für mich. Und es wird noch ein lebenslanger Prozess sein, aber ich glaube, ich konnte doch ein Stück anblicken, wo ich merke, so, wenn ich jetzt unterwegs bin, fühle ich mich wohl und finde ich cool.
Das kenne ich natürlich aus dem Leistungssport selber auch, eben das Thema mit Anerkennung, sich selber geben können. Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, das wird mich das Leben lang begleiten, ähnlich über dir. Willst du teilen, wo es herkommt oder wo der Ursprung irgendwo ist, können ein Licht anzünden?
Ja, es ist eben interessant. Du tust bis sechsjährig nur interpretieren als Kind. Und da ich ja die Kleinste war, habe ich erlebt, wie wenn ich besser war wie mein ein Jahr älterer Brüder, dann haben alle angeschaut und «Oh, Ursula, schau mal, wie gut!» und so. Und diese Anerkennung habe ich auch ein bisschen fehlinterpretiert mit «Ah, jetzt haben mich die Leute gern». Mhm. Also habe ich interpretiert, nur wenn ich besser bin, also ich müsste besser sein wie der Brüder, dann haben sie geschaut, oder? Also nur wenn ich besser bin wie der andere, dann bin ich geliebt. Das ist so wie der Satz in mir drin, wo ich durch die Interpretation mitgenommen habe als Kind. Oder? Und das baut sich natürlich auch im Leben aus. Je älter du wirst, desto intensiver wird das. Und nachdem dass ich aufgehört habe, Rennen fahren, habe ich mir gemerkt, hey, warum stresse ich mich immer noch so? Ich gehe einkaufen, ich habe im Kopf gehabt, ich muss Brot anken, Konfi und so kaufen, oder? Zum Beispiel. Laufe durchs Dorf durch und bin so fokussiert, dass ich ja keine Fehler mache, dass ich auch nicht vergesse, oder? Dass alles richtig geht. Und plötzlich höre ich neben mir, hey Ursula, kennst du mich nicht mehr? Und ich denke so, habe ich jetzt den nicht gesehen? Mhm. Also vor lauter Fokus, dass ich auch nicht falsch mache und alles perfekt, oder? Sehe ich nicht einmal, dass der Kollege neben mir vorbeiläuft. Also das ist ja schön und gut, sich können fokussieren, aber im richtigen Leben ist das nicht mehr gesund, oder? Ja. Und ich denke, nein, also das geht nicht. Und das andere, was natürlich auch noch kommt, dass im Hinterkopf immer heisst, ja, da könntest du noch besser und das könntest du noch mehr und da könntest du noch und könntest du, oder? Und das ist ein Megastress, oder? Und dann, als ich die Coaching-Ausbildung anfange mache, hast du natürlich auch Reflexionsgespräche, wo du anschaust mit dem Coach, dass du selber mal ein bisschen ins Reine kommst und dort haben wir dann eben das so aufdecken können und dann kannst du das wie im Coaching auch ablegen, die Lüge, und brechen und dann schauen, was wirklich die Wahrheit ist für dich. Und dann ist natürlich auch der Prozess, dann hast du deine Wahrheit, wo du findest, doch, du bist recht, so wie du bist, und das langt. Dein Mass ist viel zu hoch gewesen, du darfst oben runterkommen, es ist okay. Und dann geht es natürlich der Prozess, sich mit dem anzufreunden und das auch können umzusetzen im Leben, oder? Und gerade wenn man so perfektionistisch veranlagt ist, so wie ich auch war und natürlich immer noch ein bisschen bin, ist es ein riesiger Weg, dass man von diesem Stresspotenzial einfach oben runter fahren kann. Aber es war ein spannender Weg und es ist schön, das zu lernen auch und zu wissen, es ist genug, so wie du bist. Und die schönste Erfahrung habe ich gemacht in dem Bereich, wo ich Bestätigung bekommen habe, dass es gut ist, so wie ich bin. Wo ich eben wieder so ein Windsurf-Camp mitgeleitet habe als Windsurf-Lehrer. Und dann haben wir am 4. unseren Job eigentlich erledigt gehabt. Und jetzt heisst, jetzt könnt ihr anhücken und ist alles gut. Also er möchte nicht mehr arbeiten in dem Sinn. Dann bin ich so ein bisschen zu den Teilnehmern angehöckelt und ein bisschen gelost und ein bisschen blöd mitgeschwätzt. Aber eigentlich nichts gemacht, also in meinen Augen nichts gemacht. Oder? Und dann, ans Camp, ist es schlecht gewesen. Ja, ich hätte doch noch müssen mit denen und hätte doch noch können und warum habe ich nicht? Und, also richtig so stressig. Oder? Und dann sind etwa 3 Teilnehmer auf mich zugekommen und gesagt, hey Ursula, es war so schön gewesen, bist du einfach da gewesen? Ich meinte, ich höre nicht recht, ich mache mir Vorwürfe, ich hätte doch noch mehr müssen. Und sie sagen, hey, es ist so schön gewesen, bist du einfach da gewesen. Und das war so balsam gewesen auf meine Wunden. Ja, es ist genug, es langt, es ist gut so, wie du bist. Und es langt, wenn du einfach nur da bist mit den Leuten. Mhm. Und das war mega schön gewesen, auch zu hören und die Erfahrung zu dürfen zu machen und so Bestätigung zu bekommen, es ist okay. Und so habe ich einfach immer so Millimeter für Millimeter dürfen lernen. Es ist gut, es langt, es ist genug. Aber es ist wirklich ein rechter Weg, so von dem oben runter zu kommen. Vor allem, wenn man natürlich Spitzensport am Weltcup-Level betrieben hat. Das ist natürlich schon extrem.
Ja, kann ich natürlich absolut nachfühlen, die Geschichte, das können, zu integrieren. Und gleich auch, aber die Stärke auch dürfen sehen von dem Ganzen, oder? Ja, von dieser Prägung, wo man ist, von dieser Konditionierung, sagen, okay, einfach nicht durchgehend, oder? Das ist der Weg, wo definitiv nicht funktioniert für unser Nervensystem. Mentorin, Gemeinschaft, Leben. Erzähl uns mehr darüber.
Es ist so, ich habe eine Sportmentorenausbildung gemacht und ein Mentor tut jemanden begleiten. Und die Kunst in dem ist eigentlich, am anderen ihm seine Talente zu zeigen, dass er sie selber entdecken darf und ihn drin begleiten, dass er es dann auch leben kann. Und das ist, ist eigentlich das, was ein Sportmentor macht. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich meine Erfahrung ihm überstülpe, sondern eben frage, ja, was könntest du denn machen? Wie siehst du das? Und wo meinst du, wo könntest du noch? Also es ist auch ja, halt das richtig anhören, wo steht der andere und ihn wird spiegeln, dass er sieht, wo er steht und auch sieht, wo dass er einen anderen oder einen Schritt kann machen kann, mhm. wo er sein Potenzial herausholen kann.
Ja, so die richtigen Fragen stellen, damit ja. das Gegenüber dann selber, ja, sich selber auf die Hand durchkommt in dem Sinn, oder? Und es braucht gleich irgendwo eine Begleitung dazu,
ja, genau.
eine Inspiration. Ja. Was dürfen wir unter Body Detox konkret verstehen? Das machst du auch noch nebenbei.
Ja, genau. Das ist ein Fußbad, wo man völlig entspannt kann, eine halbe Stunde Füssli baden. Und das Wasser verfärbt sich tatsächlich braun. Also, als ich das zuerst mal gemacht habe, ich dachte, also, ich habe ja saubere Füße gehabt. Hallo, woher kommt jetzt der Dreck und so? Es ist sehr hilfreich, jetzt zum Gift ausschwemmen, weil der Körper kann über die Füße, über die Drüsen natürlich so vieles ausschwemmen. Es ist so, dass Giftstoffe sonst nicht ausgeschwemmt werden können, wenn sie nicht an Elektronen andocken können. Also das Schadstoffmolekül muss an den Elektronen andocken können. Und das macht eben das Fußbad. Das produziert Elektronen und so kann es natürlich an diesen Schadstoff andocken. Und so kannst du einerseits Schadstoff, Pestizid, Schwermetall ausleiten. Und es ist auch für die Regeneration mega gut. Also ich habe schon ein paar Mal so gedacht, ui, das gibt jemanden Muskelkater. Und ich dachte, ich könnte das Detox machen. Und das hat also mega geholfen.
Okay. Ja. Ja, es gibt auch die Flaschen, das habe ich schon gesehen. Oder nein, ja. Die sind dann, ich glaube, tut es über die Nacht drauf. Und ja, am anderen genau. Tag sind die auch verfärbt. Ja. In dem Sinn.
Ja.
Was ist so dein grösste Learning? Wir haben vorhin von der Leistungssportkarriere geredet. Und jetzt so als Begleiterin, als Mentorin.
Mhm. Also für mich ist jetzt einfach schön, all die verschiedenen Abschnitte vom Leben, wo ich gehe. Also einerseits Konditor, nachher Spitzensportler, jetzt Mentor, Personal Coach, sind alles so Sachen, wo ich jetzt in dem, was ich jetzt mache, kann vereinen. Und das ist total schön, dass dürfen all die Talente so auf eins bündeln, dass wenn jetzt jemand kommt, gut Bodyfuß-Detox machen, dass er kann entspannen kann. Ich spüre ein bisschen raus, wo er überhaupt reden. Wenn ich merke, es ist wirklich ein Redebedarf da, kann ich natürlich vom Coaching sehr viele coole Fragen stellen, die ihm wieder helfen, selber das Aha-Erlebnis zu haben. Dann ist eigentlich Detox für den Körper, aber auch psychisch dann gerade noch Detox. Durch das, dass man beim Detox auch ein bisschen Mineralien auch verliert, das ist wie eine Sauna, da schwitzt man auch gute Mineralien raus, gebe ich immer noch Magnesium und Kalzium dazu und das wiederum gibt dann wieder so einen Link über zu den Vitaminen. Hast du genug Vitamin? Vielleicht könntest du dort noch auftanken, weil das hilft enorm, wenn man auftankt ist, hat man einfach viel mehr Energie auch. Man kann auch Entzündungen besser abbauen und so. Und so gibt es für mein zweites Standbein, wo ich mit Life Plus auch noch am Aufbauen bin, ist das noch also wie eins, das zusammenpasst. Und das ist mega schön.
Eine Frage, die jetzt so oben geblumst ist. Die ist jetzt aus dem Nichts gekommen. Der Geschmack in der Bäckerei. Ich liebe das ja, das ist ja, und dann geht man sofort dort wie sagst du vorhin, ja, Vanille Berliner, Käsekrapfen und. Ja. Inwiefern ist der noch rum und wenn er dich holt, was kommt denn in die Tasche mit heim?
Es ist natürlich enorm schön, an einer Bäckerei vorbeizulaufen, der Geschmack, und dann denkst du, das sind so ein Berliner machen oder Gipfel machen, schmeckt fein, aber für mich ist das wie so eine abgeschlossene Phase, wo ich mir merke, ja, wenn ich dann vielleicht noch etwas backe, wo ich jetzt selten mit tue, aber es war sicher eine schöne Erinnerung gewesen, weil wir haben coole Sachen, oder ich habe coole Sachen dürfen erleben während der Zeit, wo ich als Konditor gearbeitet habe.
Oder man hat sogar irgendwann sogar genug von dem Geschmack, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, leider nicht, nein.
Okay, ja, doch nicht.
Ich esse schon gern, wenn etwas richtig fein schmeckt und ich sehe, dass es wahrscheinlich auch schön knusprig oder wie auch immer fein gemacht ist, dann nehme ich gerne ein bisschen davon. Ja.
Welche drei Werte sind dir heilig? Und wie kannst du sie im besten Fall leben, dass du sie auch mit deinen Bedürfnissen zusammenbringst?
Also ich merke immer wieder mehr, wie Familie ein mega unterstützender Wert ist. Das habe ich schon während der Karriere erlebt. Oder auch sonst. Also es ist immer schön, wenn du weißt, du darfst heimkommen und bist willkommen. Und wenn du oder wenn eine gute Atmosphäre hast oder du kannst wirklich alles oder vieles besprechen mit der Familie und bist einigermaßen eins mit ihnen, das ist mega viel wert. Dass ich merke, wie wir miteinander dort mega schön unterwegs sein können, wo ich bei anderen sage, wo der andere sagt, ja nein, also heim gehe ich sicher nicht mehr, weil der oder der andere hasst sie. Das macht mir, gibt mir einen richtigen Stich ins Herz. Vielleicht merke ich, wie wertvoll das ist, wenn du weißt, du darfst heimkommen zu jeder Zeit, wenn an Bedarf da ist. Das ist ein riesiges Geschenk. Gemeinschaft, auch eine gute Freundschaft ist mega wichtig. Ich denke, eine Bezugsperson, der ich jederzeit alles erzählen kann, wo ich dann auch mal mein Krätchen lernen kann, wo andere halt nie hören. Aber wo eben dort hat es Platz, um das abzuladen. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Und ich wünsche es jedem, dass er eine Person findet, wo er wirklich die tiefsten Sachen kann. Mit dieser Person reden, weil das ist mega wichtig. Der Glauben einfach, Glauben an Jesus Christus, der mir halt immer wieder den Halt und Kraft gibt, egal was passiert. Ich weiss, dass da jemand ist, der schaut.
Ja. Du hast gerade das Umfeld angesprochen, Familie, Freunde. Ja. Auch jetzt, das war eine Frage, die hast mir nämlich jetzt in Sinn gekommen. Die habe ich am Anfang neu mal gelesen, nicht gestellt. Ja. Darum kommt es jetzt noch. Wir gehen nochmal ein Slalom-Tor holen. Das Umfeld in dieser Zeit war auch extrem wichtig, ja. wo dich getragen hat.
Genau. Also in dieser Zeit, als ich Weltcup gefahren bin, ist Snowboard zur zweiten Familie geworden. Also wir hatten Gott sei Dank ein mega cooles Team gehabt. Und wenn es am einen dann schlecht gegangen ist, hat der andere aufpäppelt und umgekehrt. Und das war extrem wertvoll gewesen. Ja. Und was halt auch Herausforderung war, wir hatten ja vielleicht 2-3 Jahre den gleichen Trainer gehabt, dann hat es halt wieder mal gewechselt aus irgendwelchen Gründen, weil der eine aufgehört hat und der andere halt dann übernommen hat. Und dort wieder den gleichen Nenner zu finden, zu miteinander diskutieren, hat mich manchmal gelehrt. Man kann mit verschiedenen Personen reden und jeder versteht es ein bisschen anders. Und gerade im Training ist es ganz wichtig, dass beide vom Gleichen reden. Und so hat bei jedem Trainer wieder müssen ganz neu antasten, wenn ich das sage, versteht er mich? Versteht er, was ich gesagt habe? Und auch er, oder? Hat er gesagt, das Tor von hinten anfahren. Was heisst das, wenn es der Trainer jetzt sagt? Oder? Aha, die Linie gut. Oder, das musst du mal besprochen haben, damit du nachher auch vom Gleichen redest. Ist es relevant, wenn er rauffunkt, du bei dem Tor musst du von hinten anfahren. Dann musst du wissen, was das bei ihm bedeutet. Oder? Und so das Abstimmen aufs Gegenüber und das Anhören, was meint er jetzt wirklich mit dem. Und das war noch spannend, gewesen, das auch zu lernen.
Ja. Kommunikation.
Ja.
Wenn du jetzt das Kommunizieren müsstest, wie du vorgehst, wenn du so eine Vision hast oder ein Bild oder etwas kommt wieder rein und denkst, oh ja, genau, zack. Was passiert denn? Wie gehst du vor? Was sind so die Schritte, die dir helfen, damit du das kannst erfüllen?
Also, aber ich habe ja dummerweise nie so die Vision gehabt, ich wollte Weltmeister werden. Gell? Ich war einfach mal Konditor und dachte, ich gehe dort auf, weil ich dann Freude habe am Skifahren. Oder? Und habe gemerkt, aha, ich habe noch Talent, ja, schauen wir mal, wie weit ich komme. Und von diesem Punkt her ist dann so gesagt, ja, wie weit komme ich? Oder? Dann ist natürlich schon ein bisschen, ja, was muss ich machen, dass ich dort hinkomme? Und dann sind die verschiedenen kleinen Schritte. Oder? Okay, ich muss im Sommer trainieren, ich muss Sponsoren haben, ich muss dies oder das. Dann geht es natürlich schon darum, dass man dann das auch umsetzt, was man sich vornimmt. Also ich habe auch schon Sponsoren angefragt und irgendwann gesagt, hey, ich habe 2 Weltmeistertitel gehabt und die haben sich nicht gemeldet. Also ich habe 10 Leute angefragt und keiner hat sich gemeldet. Und dachte, hey, für was machst du überhaupt die Weltmeistertitel, wenn die Leute da nicht mal mehr reagieren drauf? Gell? Also es war teilweise recht frustrierend gewesen. Ich hätte fast mal den Löffel geschmissen. Also ja. Und dort war es auch wieder so gewesen. Dann bin ich neben zu meiner Mentorin geheult und gesagt, ich kann nicht mehr, scheiss mich an, es geht ja hinten und vorne nicht vorwärts. Und sie kommt, also ich war so am Schluchzen gewesen, ich hab, und so verzweifelt, und das hat mich so angeschissen, ich konnte nicht mal mehr reden. Dann sagt sie einfach so, Ursula, komm, ich bete jetzt einfach. Und wo sie angefangen beten hat, ist plötzlich mir bewusst geworden, Moment mal, Gott kann ja das anziehen, was ich brauche, und ich muss ja nicht selber stressen, oder? Und dann fast musste ich lachen, weil ich gemerkt habe, was mache ich mir so Sorgen? Ich habe jetzt mein Bestes gegeben, und alles andere geht in den Händen. Mhm. Und kaum haben wir das abgeschlossen gehabt, eine Woche später haben sich zwei Sponsoren gemeldet. Also es ist manchmal so...
Loslassen.
Ja, genau. Ja. Und, aber was halt dann auch wichtig ist, wenn man sich etwas vornimmt, dann braucht es halt ein bisschen einen Plan, es braucht Leute an der Seite. Aber ich bin jetzt nicht der, wo wir einen Plan aufschreiben. Mhm. Also wenn ich jetzt das nächste Ziel machen müsste, ich weiß auch nicht. Es ist nur schwierig. Gut, also, bin ich so der gezielt Planer, Schreiber und nachher Schritt für Schritt abarbeiten.
Ich behaupte auch, dass wir den, wie wir sind, normal, dass wir das eh immer machen als Leistungssportler oder als ehemaliger Leistungssportler. Ich muss mir das nicht aufschreiben. Es ist mir für mich echt klar, dass ich die Steps mache, oder? Ja. Wo ein anderer vielleicht das nicht so rein, so antrainiert hat, wo das dann wirklich braucht, einen Plan, wenn du dort sagst, oder hey, es ist wichtig, dass du mal da...
Also wenn du von Plänen redest, dann ist natürlich, habe ich gemerkt, jetzt gerade im Spitzensport motivierend gewesen. Wir haben einen Trainer gehabt, der hat mit dem Arzt von Hermann Meyer, der war damals ein Athlet gewesen, der bei der Skifahrer einen Sekundenvorsprung hatte. Und der Arzt von dem hat unseren Trainer gekannt. Und der hat mit uns dann mal einen Test gemacht, wo ist unser Fitnesslevel, wie gut sind wir zu Wege, oder? Und dann haben wir nachher unseren Trainingsplan bekommen von dem, oder?
Also in Salzburg gewesen. Im Leistungszentrum.
Ja, genau.
Also dort oben, in dem, ich habe gerade letztes Mal eben die Doku gesehen vom Hermann Meyer.
Ja. Da durften wir mal von einem Vollprofi einen Trainingsplan bekommen, in dem Stadium, wo wir gerade sind. Mhm. Dann die Training halt. Und dann war das ein Wochenplan gewesen, oder? Dann ist der erste Tag Montag 2 Stunden, dann wieder 1,5 Stunden, 2 Stunden, 1,5 Stunden, so die ganze Woche durch. So ein bisschen. Ich dachte, ja, das habe ich bis jetzt auch gemacht und so. Dann schaue ich die zweite Linie an, ist wieder ähnlich. Dann denke ich so, ja, okay. Und dann schaue ich den Plan genauer an und dann merke ich, oh, das ist nicht am nächsten Woche, das ist am Nachmittag. Also am Morgen 2 Stunden, am Nachmittag 1,5 Stunden Training, oder?
Ja, nicht mehr nur.
Ja, dann... Dann ist dann eben drauf gegangen. Also das Schöne war, ich weiss ja, der Plan ist ausgeklügelt, der wirkt. Und dann musste ich aber etwa 3 Wochen beissen, dass mein Körper das überhaupt die Frequenz hat mögen. Also es ist die ersten 3 Wochen schon noch zäh gewesen, das durchzubeissen.
Also die Velo-Sessions,
ja, genau, vor allem, das, oder? Ja, genau, und das einzuhalten. Ja. Ja. Es war recht eine Herausforderung gewesen, aber noch das Resultat natürlich vom Schnee gemerkt, wow, ich mag viel länger konzentrierter Skifahren nachher. Und das hat man dann schon gesehen. Und dann merkst du schon langsam, was ist der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Vollprofi, der halt gezielt mit der Pulsfrequenz und einer eigenen Laktatausmessung, wie viel verliert es nicht. Oder? Und dann merkst du halt auch, wie wichtig das Pausen sind, weil beim einen war es am Schluss nach dem Skitraining dann 20 Minuten auslaufen auf meiner Pulsfrequenz, die also locker auslaufen, dass eben das Laktat, die Säure wieder abbaut. Und ich habe in der ersten Woche gedacht, ja nein, ich will jetzt auch etwas machen, ich mag ja noch, oder? Und bin dann über dieser Pulsfrequenz ausgelaufen, also gejoggert oder so am Abend noch. Und dann bin ich am dritten Tag schon fast leer gewesen, oder? Also Muskulatur. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt halte ich mich der nächste Woche mal dran. Die Pulsfrequenz war auch ein bisschen peinlich gewesen, weil im Berg oben ist die Pulsfrequenz natürlich schnell auf 120 oben. Dann musst du ja fast laufen. Kannst gar nicht mehr joggen, oder? Dann bist du da an deinem Training am Umlaufen, gell? Und ich habe es aber eingehalten. Und dann habe ich gemerkt, am vierten Tag, woher? Habe ich auch noch Kraft gehabt. Das ist so die Kunst von der Pause, oder die richtige Frequenz einzubauen und eben auch nicht zu viel machen, aber halt an deinen Körper anpassen, die Frequenz hineinbringen, oder? Und Pausen mega wichtig sind. Ja, das war spannend. Ich
habe es noch spannend gefunden, wie der Hermann Meyer auch sehr spät dann erst realisiert hat.
Ja.
Jetzt mit einer anderen Geschichte natürlich im Hintergrund. Und ich meine, in dieser Zeit, der hat alles zu Boden gefahren. Also wenn er den Töpfumfall nicht gehabt hat, ja, dann wäre er wahrscheinlich noch vor dem Odermatt aktuell. Behaupte ich, das ist eine Behauptung von mir.
Ja, kann sein, ja.
Was hast du noch für Visionen, die in dir leben? Das möchte ich noch mal.
Ich habe eben schon so viel erlebt, wo ich gemerkt habe, ich bin früher, bevor ich auf Snowboard-Rennen habe, bin ich schon viel herumgereist, wo ich selber gestaunt habe, wie bin ich überhaupt wieder heimgekommen, weil damals jetzt noch kein Navi gegeben, ich bin völlig schlimm in der Geografie. Also. Und habe aber gleich habe ich wieder heimgefunden und ich habe schon ein paar Mal gestaunt, wie habe ich das überhaupt gemacht. Also ich bin 2 Wochen mit dem Bruder auf der Elba in die Ferien und auf der Heimfahrt haben wir herausgefunden, ja, diese sind noch zu Korsika in der Ferien, lasst mich da mit der Ferien raus, ich gehe zu denen und so Sachen. Mhm. Also heute traute ich das nicht mehr, aber damals habe ich das einfach so gemacht. Oder? Und das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, ich habe schon so viel erlebt. Und ich, früher habe ich immer gedacht, nein, die Schweiz wohnen, so öd, so klein, nein, das ist langweilig, oder? Das Bauerndörfli da. Und jetzt, als ich vom Weltcup heimgefahren bin und nachher da reingefahren und gemerkt, hey, eigentlich ist es so schön da. Und unterdessen merke ich, ich fühle mich da sehr wohl. Und von dem her bin ich dankbar, darf ich da wohnen und nicht irgendwo anders. Wir haben da so viele schöne Plätzchen.
Ja, und du bist ein Ort ein bisschen angekommen.
Bei ankommen, sicher.
So
ich merke oft, wenn ich dann doch in die Ferien gehe, denke ich, nein, warum tue ich mir das an? Jetzt muss ich den Koffer packen. Wenn du dann auch dort bist, ist etwas anderes. Aber bis ich mal dort bin, ist so ein bisschen...
Ja gut, wenn du so manchmal Koffer gepackt hast, ich verstehe.
Aber ich reg mich da selber auf, jetzt habe ich so manchmal Koffer gepackt, dann weisst du doch langsam, wie es geht. Aber es ist jedes Mal wieder, ja, soll ich das noch mitnehmen? Nein, soll ich das noch mitnehmen? Ja. Aber ja...
Wenn du das letzte Mal den Koffer packst, wenn es dann weitergeht, das Leben nach dem Tod, was glaubst du, passiert etwas? Und was würdest du mitnehmen in so ein kleines Köfferchen, wenn du 3 Sachen dürftest?
Ja, das Schöne ist, wenn du eben an Gott glaubst und die, an die Bibel, die sagt, dass Jesus die Wohnungen schon zubereitet hat, also in dieser Sphäre, die nach dem Tod eigentlich Gott uns verspricht, das zum ewigen Leben, dann musst du nicht mehr mitnehmen, weil du oben hast alles. Das ist noch gut zu wissen. Und das gibt so einen Frieden und auch eine Ruhe, wo ich merke, ja, also ich will nicht noch einmal wiedergeboren werden. Ich finde es schön, wenn ich dann nachher ankomme, auch dort oben.
Aber das ist, also du hast, wenn ich dich richtig verstehe, nicht das Gefühl, dass es irgendwie weitergeht, also wenn man so ein bisschen vom anderen Glauben redet, also von Karma, man kommt wieder reinkarniert, man darf Themen noch anschauen oder wie immer.
Nein, da ich glaube, dass die Bibel halt sehr viel wahre Sachen, also wahr ist, nicht nur sehr viel, das ist eigentlich alles. Also sie haben herausgefunden, dass 80% der Prophezeiungen, die dort drinnen geschrieben sind, schon eingetroffen sind und 20 sind offen, also viel Vergnügen. Wenn du Offenbarung liest, dann merkst du, dann kommt es schon ein bisschen darauf an, welchen Weg du gehst. Aber es ist auch sehr ermutigend zu wissen, dass wenn dann stirbst, das, oder jetzt laut der Bibel, und wenn du daran glaubst, weißt du einfach, du bist noch zu Hause. Und das steht in der Bibel auch, da gibt es noch keine Tränen mehr und kein Leid. Es ist einfach schön.
Ja. Fast ein schönes Schlusswort, ein Zitat.
Ein Zitat, wo mir viel Kraft gegeben ist, der Bibelvers, den ich vorher schon mal gesagt habe, die Freude am Herrn ist deine Stärke, der steht im Nehemia 8,10. Und ich habe einfach, wie schon erzählt, dürfen erleben, wie Gott Freude schenken kann, wenn man eigentlich selber hässig sein müsste und merkt, das geht gar nicht mehr. Oder wenn man merkt, das Leben geht zerbröselt und Gott kann aber wirklich Freude schenken, wenn man ihm sich anvertraut. Und das ist für mich so halt das, was mir Kraft gibt im Leben, dass ich weiss, egal was rundherum rebelt und tut, ich kann nicht tiefer gehen wie ihm seine Armen und er kann mir die Freude schenken, die ich selber nicht machen kann.
Danke vielmals, liebe Ursula, für die Zeitreise, für die Besuche hier und für die Freude, die du da die ich spüre. Und ich hoffe, ihr alle auch, die zuhören. Gibt es noch so ein Take-Home-Message?
Ist eigentlich das mit dem eben in Freude mit, wo der Gott möchte schenken. Also Jesus hebt dir die Hand hin, du darfst sie nehmen, ist die Entscheidung. Und ich wünsche allen, dass sie jetzt ein bisschen spüren dürfen, was es mir gegeben hat, der Glaube. Und dass sie wissen, es ist nicht der Glaube in der Kirche, der einen Druck auslöst, sondern der Glaube von einer Beziehung zu Jesus Christus, der Freude schenkt, der Vertrauen schenkt, der trägt.
Mehr über dich findet man auf ursulabruhin.ch, LinkedIn, Insta, ein bisschen Facebook. Bist auch. Findet man dich, der Flo im Podcast, findet ihr auf allen möglichen Plattformen, Podigy, Apple Podcast, Spotify, YouTube, teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich mega dankbar für 5 Sternchen, durch den Algorithmus ankurbeln und immer für ein ehrliches Feedback. Der Flo im Podcast ist werbefrei und soll für alle gratis sein. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, durchs Empfinden habt, dass unsere Worte und Energie eine Wirkung zeigen, unsere Geschichten und Visionen euch helfen im Leben, dann dürft auch ihr mir helfen und den Energiefluss in einer Form von einem Patzeli zurückfliessen lassen. Am einfachsten via Twint mit kurzem Vermerk an 079 405 29 45. Dafür danke ich von Herzen. Danke nochmal, liebe Ursula.
Gerne geschehen.
Und dann kommen wir zu unserem traditionellen Schluss und singen zusammen Flowing Me and
Flowing You.